Servus nach Ingolstadt. Grüß dich, Philipp. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstverständlichkeit.
Ja, hallo Markus, wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung zunächst, der ich total gerne nachkomme. Philipp Kass, ich bin aktuell Leiter und sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vom FC Ingolstadt und habe im Grunde so eine etwas atypische Karriere oder einen etwas atypischeren Karriereverlauf genommen, weil ich eine sportliche Karriere mit einer wissenschaftlichen Karriere kombiniert habe. Ich habe zunächst ganz klassisch Sportwissenschaft an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert, hatte im Folgejahr nach dem Studium auch dann direkt einen Anschlussjob im Profifußball oder beziehungsweise in einem Profifußballclub bei Austria Wien und bin dann nach einem Jahr wieder zurück und habe ja erneut an der Deutschen Sporthochschule in Köln weitergemacht als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Psychologischen Institut, habe dort promoviert in einem Forschungsprojekt vom Deutschen Fußballbund, wo es um das Anforderungsprofil von Trainern im Profifußball geht. Und das ist irgendwo auch einer meiner Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkte geblieben. Ja, nachfolgend hatte ich dann einige Stationen in unterschiedlichen Profivereinen, sowohl als Trainer als auch als sportlicher Leiter, als auch als Leiter des Leistungszentrums. Fortuna Köln, Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, SC Paderborn, 1. FC Köln. Ja, und jetzt bin ich in Ingolstadt.
Ja, wir wollen uns ja heute über Trainerkompetenz unterhalten, wie du vielleicht Trainer auch einstellst oder vielleicht sogar entlässt aufgrund von bestimmten Dingen. Wenn wir jetzt über Trainerkompetenzen sprechen, was sind für dich wichtige Trainerkompetenzen, damit du einen Trainer vielleicht bei dir im NLZ einstellst? Und gibt es da Unterscheidungen bei dir in den Kompetenzen in den einzelnen Bereichen wie Grundlagenbereich, Aufbau- und Leistungsbereich?
Zunächst mal denke ich, dass man das Verständnis von Kompetenzen für sich selber irgendwo eingrenzen oder definieren muss, weil in der Wissenschaft oder in der Theorie haben wir eine so große Anzahl und Fülle von Kompetenzen, dass man manchmal gar nicht weiß, welche Kompetenz jetzt für was steht oder ob es nicht auch irgendwo verschwimmende Kompetenzen gibt, wie jetzt sowas wie Sozialkompetenz und Führungskompetenz. Verschwimmen die nicht teilweise oder ist es nicht eher so, dass die Sozialkompetenz ein Teil der Führungskompetenz ist? Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Ich glaube, das ist grundlegend total wichtig, das erstmal für sich zu definieren, welche Kompetenzen überhaupt vorherrschen und welche einem nicht nur wichtig sind, sondern welche einem auch im Tagesgeschäft tatsächlich einen Mehrwert bringen und welche eher nicht. Grundlegend gehe ich erstmal davon aus, dass wenn man qualifiziertes Personal hat oder auch einstellt, dass die alle eine gewisse Form von Fachkompetenz haben, dass sie ein gewisses Handwerkszeug haben, sich auch in dem Bereich Fußball, Nachwuchsleistungszentrum oder angegliedert Profifußball zu bewegen. Das lässt sich auch relativ simpel detektieren. Man merkt relativ schnell, wenn jemand wenig Substanz hat auf einer inhaltlichen Ebene, wenn jemand keinen inhaltlichen Mehrwert hat, das merkt man relativ zügig und auch in Gesprächen für eine vakante Stelle beispielsweise würde man sowas relativ schnell detektieren können, wenn dort wenig Fachkompetenz da ist. Und natürlich wäre das für mich auch ein Ausschlusskriterium zu sagen, jemand ohne Fachkompetenz, der so einem Nachwuchsleistungszentrum oder einer Mannschaft oder einem Kollegium, einem Trainer oder Mitarbeiterstab keinen inhaltlichen Mehrwert liefert, warum sollte ich den einstellen? Oder anders, warum sollte ich an dem festhalten? Und damit ist gar nicht gemeint, dass ich daran interessiert bin, Trainer zu entlassen. Ganz im Gegenteil, ich bin total gegen eine hohe Fluktuation und eher für Konstanz. Aber manchmal ist das nun mal erforderlich, dass auch Mitarbeiter von sich aus ein anderes Rollenverständnis haben und man dann ja im Sinne so einer Entscheidung auf Basis von vorherrschenden Kompetenzen dann eine Entscheidung trifft. Und es war ja früher vielleicht immer so, dass die Fachkompetenz, die ich jetzt gerade genannt habe, eine ganz, ganz besondere und entscheidende Rolle spielt. Ja, dass man sich im Grunde nur mit Experten umgeben hat. Und das, glaube ich, hat sich auch durch den gesellschaftlichen Wandel total verändert. Da glaube ich, dass der Begriff der Führung, die Führungskompetenz, das Einbringen weicher Faktoren, ich will das gar nicht auf dieses Etikett Soft Skills reduzieren, aber die Art und Weise des Umgangs mit den Mitarbeitern, alle gleich zu behandeln und trotzdem alle individuell entlang ihrer Stärken und Schwächen wahrzunehmen und mit denen zu agieren, plus jedem Mitarbeiter in jedem Moment das zu geben, was er gerade benötigt, irgendeine Form von Unterstützung. Weil ich wurde mal gefragt, Philipp, wenn du das reduzieren würdest auf einen einzelnen Begriff, was möchte jeder Mitarbeiter in jedem Moment? Was möchte jeder Spieler in jedem Moment? Was möchte jedes Elternteil in jedem Moment? Jeder Kollege? Dann habe ich für mich definiert, dass es der Begriff Unterstützung ist. Aber Unterstützung kann einfach unfassbar viele Formen haben. Unterstützung kann Lob, Motivation, eine Umarmung, ein paar nette Worte, das können alles Formen von Unterstützung sein. Auf der anderen Seite kann es auch eine Form von Unterstützung sein, jemanden vollständig in Ruhe zu lassen. Oder wenn man sich an das andere Ende der Range bewegt, dann kann auch eine Form von Druck, Angst, Macht, Abhängigkeit eine Form von Unterstützung sein, wenn die Person das gerade benötigt und für sich als gewinnbringend oder zielführend empfindet. Das heißt, die Palette an Unterstützungsmechanismen im Rahmen so einer Führung oder Führungskompetenz, die ist total breit gefasst und vielleicht geht man auch noch einen Schritt weiter und sagt, das Ganze hat irgendwo auch einen manipulativen Charakter. Und damit meine ich gar nicht, dass man ein manipulativer Mensch sein muss, weil der Begriff ist negativ behaftet. Aber es ist doch auch irgendwo eine Form der Führung, Menschen, Mitarbeiter, Kollegen, Trainer, Spieler, Eltern insofern zu manipulieren, dass sie ein gutes Gefühl haben, dass sie sich unterstützt fühlen, dass sie in der Lage sind, so zu funktionieren, wie sie gerne funktionieren möchten oder man auch erwartet, dass sie funktionieren. Und ich schmeiße jetzt mal diesen Namen Jürgen Klopp rein. Das ist ja nicht nur so, dass der eine überragende Fachkompetenz hat in vielen Bereichen und dass er in der Lage ist, gut zu führen, sondern der hat ja auch einen extrem hohen manipulativen Charakter und der ist nicht negativ besetzt in meinen Augen, sondern das ist ein wertfreier Begriff, der ist nur über die Jahre und Jahrzehnte kulturhistorisch ist der negativ besetzt. Für mich ist er das überhaupt nicht. Weil ich sage, wenn ein Mensch in der Lage ist, jedem Menschen in jedem Moment das zu geben, was er gerade benötigt, dann ist das eine überragende Eigenschaft, die jemand hat. Und Jürgen Klopp ist sicherlich jemand, der in vielen Momenten den Leuten, mit denen er sich umgibt, ganz häufig das geben kann, was sie gerade benötigen. Deswegen ist es zusammengefasst sehr, sehr schwierig zu sagen, welche Kompetenzen braucht es generell und welche Kompetenzen braucht es vor allen Dingen auch in unterschiedlichen Altersbereichen, im Grundlagenaufbau, Leistungsbereich. Und da würde ich einfach komplett drehen und sagen, im unteren Altersbereich, aufsteigend mit zunehmendem Alter, ist je weicher man ist, desto besser. Und wenn es ins höhere Alter geht, je geradliniger, desto besser. Was nicht heißt, dass man von weicher, kooperativer, partizipativer Führung wechselt zu autoritärer, autokratischer Art und Weise der Führung. Das meine ich damit gar nicht, sondern ich glaube, der Anteil an eher weichen Faktoren, der verschiebt sich ein bisschen, weil, und das ergibt sich ja aus der Natur der Sache, mit zunehmendem Altersbereich geht es um Tore, Punkte, Titel, Tabellenplätze, um Transfers, um Wechsel, da kommt möglicherweise Geld ins Spiel. Und das bedeutet eine ganz, ganz weiche Art, die ist in keinster Weise zielführend, sondern es muss stringent, konsequent im Sinne der Sache auch geführt werden. Und das bedeutet, dass natürlich diese weichen Faktoren zwar immer noch vorhanden sind, aber der Anteil wird einfach geringer.
Ja, dann würde ich vielleicht zuerst, bevor wir nochmal über die Führungsqualitäten sprechen und wie man vielleicht dann auch die Spieler und Spielerinnen unterstützt, nochmal zur Fachkompetenz gehen. Wenn wir jetzt dann nochmal vielleicht die Unterscheidung haben von den einzelnen Bereichen, hast du da für dich in der Gesprächsführung bestimmte Dinge, die du erfragst oder die dir wichtig sind, dass du sie raushörst in einem, vielleicht in einem Bewerbungsgespräch, wenn du jetzt einen U11-Trainer vor dir sitzen hast und vielleicht dann die Unterscheidung U15 und später vielleicht ein U19-Trainer rein, was das Fachliche angeht, weil du gesagt hast, man kann das ja relativ schnell raushören.
Ja, ganz bestimmt habe ich da auch Unterschiede und unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin gar nicht so stark in der Unterscheidung bei einem Trainer für den U11 oder für den U19-Bereich, was hauptsächlich daran liegt, dass wenn ich so einen Bereich wie Fachkompetenz nehme, dann zergliedere ich den Bereich und sage, okay, es gibt bestimmte Aufgabenbereiche, darunter sind Aufgaben und es gibt darunter noch bestimmte Tätigkeiten. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Wir haben den Aufgabenbereich Kaderplanung. Und dann haben wir als Aufgabe in diesem Bereich Kaderplanung Scouting. Und als Tätigkeit haben wir Live-Scouting. Dann lässt sich anhand so einer Zergliederung Aufgabenbereich, Aufgabe und Tätigkeit so ein Begriff der Fachkompetenz relativ gut abprüfen. Weil wenn jemand zu so einer Unterscheidung nicht in der Lage ist und in der Lage ist zu erkennen, dass da völlig unterschiedliche Ebenen bedient werden und jemand kommt und das alles einfach in einen Topf wirft und sagt, ja, Scouting ist wichtig und Kaderplanung ist wichtig und natürlich mache ich auch Live-Scouting oder vielleicht Daten-Scouting oder Video-Scouting und das mache ich alles schon, dann ist das wenig substanziell und sagt wenig aus, sondern man muss eher dann wahrscheinlich in so einem Gespräch auch dahingehend eintauchen zu sagen, okay, Kaderplanung ist ein Aufgabenbereich. Wie würdest du denn Kaderplanung gestalten? Oder Scouting ist eine Aufgabe. Welche Herangehensweise hast du denn im Bereich Scouting? Oder Live-Scouting ist eine Tätigkeit. Wie, auf welche Art und Weise betreibst du denn Live-Scouting? Welche Kriterien erfasst du? Also da geht es gar nicht so sehr um die Was-Ebene, die bedient werden soll, weil die ist super leicht abzuhandeln. Dass Leute im Sinne eines Ausschlussverfahrens einfach benennen können, was ihnen wichtig ist oder was das vielleicht gerade gefragt ist oder welche Antwort auch gerade sozial erwünscht ist in so einem Gespräch. Aber wenn es dann an die Art und Weise, die Ausprägung gibt, den Grad, wieso, weshalb, warum, auf welche Art und Weise, dann lässt sich nicht nur relativ schnell abprüfen, ob dort Substanz vorhanden ist, sondern es lässt sich auch relativ schnell abgleichen, ob die Sichtweise zu der des Vereins und den Vorstellungen des Vereins passt und ob das auch zum Altersbereich passt oder ob das völlig übertrieben ist, wenn mir im Grundlagenbereich U11, U12, also wir starten jetzt in Ingolstadt ab der U12, aber in diesem Altersbereich, wenn mir da jemand sagt, dass Gegnervorbereitung mit Video wichtig wäre im Sinne der Fachkompetenz und dass das ein Tätigkeitsfeld ist, dann wäre ich doch sehr stark irritiert und würde sagen, das ist aber nicht so. Weil ich das für völlig deplatziert halten würde, in so einem Altersbereich Videoanalyse zu betreiben.
Ich finde das sehr erfrischend, dass du sagst, dass man von dieser Was-Ebene wegkommt und dann gezielter auch die Fragen stellt und gezielter auf die Themen eingeht. Meine Erfahrung ist, aus Bewerbungsgesprächen von Freunden von mir, die in NLZs arbeiten, dass diese Ebene oft gar nicht tiefer geht in einem Bewerbungsgespräch. Deswegen finde ich es ganz erfrischend, dass du sagst, okay, es kommt auf deutlich mehr Dinge an, als ja, vielleicht nur das zu sagen, was der andere hören möchte im Allgemeinen.
Absolut. Und es ist ja auch total einfach, wenn man jetzt so ein klassisches Buddytum an den Tag legt, einfach jemanden einzustellen, mit dem man sympathisiert oder mit dem man gute Erfahrungen gemacht hat oder mit der einem empfohlen wurde. Das ist super, super einfach. Dann muss man vielleicht auch diese Wieso, Weshalb, Warum-Ebene gar nicht bedienen und die Was-Ebene reicht. Aber ich erhalte darüber keine Aussage, ob diese Person tatsächlich den größten inhaltlichen und vielleicht auch perspektivisch finanziellen Mehrwert für das Nachwuchsleistungszentrum bietet. Und das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass ich alle gleich behandeln muss, sowohl die, die über eine Empfehlung reinkommen, als auch die aus meinem persönlichen Netzwerk, als auch die, die vielleicht sich initiativ bewerben. Und die bekommen alle die gleichen Gespräche, bekommen alle die gleichen Aufgaben, bekommen alle die gleichen Assessment-Runden, um genau abzuprüfen, ob denn derjenige aus meiner persönlichen Seilschaft tatsächlich der Beste ist oder ob es jemand Besseren gibt. Und dann habe ich auch kein Thema damit, jemandem aus meinem persönlichen Netzwerk, mit dem ich überragende Erfahrungen gemacht habe, zu sagen, wir haben uns für jemand anderen entschieden, weil wir glauben, die Passung ist höher oder bietet den größten inhaltlichen Mehrwert oder bietet den größten finanziellen Mehrwert. Das wäre für mich vollkommen unproblematisch und auch total normal, selbst einem Menschen, mit dem ich sympathisiere, vielleicht befreundet bin, zu sagen, wir haben uns für jemand anderes entschieden.
So sollte es sein, aber du weißt selber, wie das manchmal im Fußball so ist. Da wird dann der, weiß ich nicht, beste Freund auf einmal Trainer im NLZ. Sowas ist ja auch dann Realität, dass sowas vorkommt.
Gut, und das ist auch total legitim. Jeder Verein kann das so handhaben, wie er möchte. Mein Zugang ist anders und ich setze da eher vielleicht auch auf Mechanismen aus der Wirtschaft, um deutlich zu machen, wir als Verein sind hier nicht der Bittsteller und wir haben auch keinen Job zu verschenken, sondern wir haben eine vakante Position und selbst derjenige, der vielleicht einen Vorteil dadurch hat, dass er nah dran ist, muss trotzdem den Beleg erbringen, dass er nicht nur der Richtige oder die Richtige für die Stelle ist, sondern auch, dass die Gesprächsrunden, die Assessmentrunden und ähnliches, dass die am besten bewältigt wurden. Und dass man auch ein maximales Interesse daran hat, diesen Weg zu gehen und das nicht als leidiges Abarbeiten einer Formalie, empfindet.
Habe ich mal eine Frage zum Bewerbungsprozess, weil ja hier im Podcast auch viele Trainer und Trainerinnen sind, die vielleicht noch nicht im Nachwuchsleistungszentrum arbeiten, aber den Wunsch haben, dort irgendwann mal zu arbeiten. Wenn du jetzt eine Bewerbung schreibst, vielleicht auf eine vakante Stelle oder vielleicht auch initiativ, macht es Sinn, das inhaltlich so zu gestalten, dass ich schon meine Fachkompetenz dort drinne zeige, oder ist es einfach nur, meinen Lebenslauf zu schicken mit einem kurzen Standardanschreiben, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, vielleicht zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen am Ende? Also was wäre vielleicht bei so einer Bewerbung für dich persönlich wichtig?
Für mich wäre es weder das eine noch das andere, sondern für mich sind Bewerbungen interessant, die etwas Markantes haben, was andere Bewerbungen nicht haben. Vielleicht was Polarisierendes in der Aussage, ein Reizpunkt, den ich als Reizpunkt wahrnehme, eine Kontroverse, die aufgemacht wird, das Aufzeigen eines besonderen USP. Das sind für mich Aspekte, die viel, viel interessanter sind, als wenn jemand eine 1A Vita hat mit einem super roten Faden oder eine Bewerbung, wo keine Formfehler drin sind oder Argumente, die ineinander greifen, warum man der richtige Mann oder die richtige Person ist. Das ist für mich eher sekundär, sondern ich möchte ja jemanden haben, der etwas Besonderes hat. Weil aus dem Besonderen kann ich möglicherweise Mehrwerte fürs Nachwuchsleistungszentrum ableiten. Aus 0815 kann ich vielleicht Konformität ableiten oder dass jemand sympathisch ist oder dass jemand sich mit einem hohen Zeitumfang ins Nachwuchsleistungszentrum einbringt. Das kann ich aus solchen Dingen relativ gut ableiten. Aber das hat keinerlei Aussagekraft darüber, ob man tatsächlich einen inhaltlichen oder finanziellen Mehrwert am Ende des Tages generiert oder ob das einen Einfluss hat auf das Tagesgeschäft, wenn man so eine Person nimmt, weil man vielleicht auch jemand genau anderes hätte nehmen können und der Unterschied ist marginal. Aber wenn ich was benennen müsste, um zu sagen, okay, was ist wichtig für eine Bewerbung, dann muss es etwas sein, das ins Auge springt, was andere nicht haben. Und in Bewerbungen das Gleiche. Ich möchte keine Konformität, ich möchte keine Antworten nach sozialer Erwünschtheit, ich möchte keine Monokultur, ich möchte Vielfalt. Weil Vielfalt ist am Ende viel, viel entscheidender darüber, ob man erfolgreich ist oder nicht. Wenn man immer die Dinge gleich macht oder ähnlich macht, werden die Effekte auch immer ähnlich sein. Das heißt, man ist nicht dauerhaft angehalten, Dinge immer anders zu machen, aber punktuell halte ich das für extrem gewinnbringend. Und ich gebe jetzt nochmal so eine kleine Anekdote aus meiner Vita, aus einer Bewerbungsgesprächsrunde Assessment Center. Da hat mich einer der Personaler, weil das war ein sehr professioneller Verein, professionell geführt mit verschiedenen Runden und auch dem Einbezug der Human Resource Management Abteilung, gefragt, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, Herr Kass? Und da habe ich gesagt, auf der und der Stelle und habe auf den Stelleninhaber gezeigt, der jetzt gerade auf dieser Position war. Und ich habe am Ende die Stelle tatsächlich auch bekommen. Also es war ein markanter Reizpunkt, den ich gesetzt habe, aber er hat zumindest untermauert, was ich für Ambitionen habe, wie ich arbeiten würde, um in so eine Position zu kommen. Und ich würde immer so etwas Auffälliges setzen, auch auf die Gefahr hin, dass mich das vielleicht ins Aus katapultiert. Aber wenn ich das nicht mache, ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch, dass es mich ebenfalls ins Aus katapultiert, was im Umkehrschluss bedeutet, auch die Vereine sind daran interessiert, Markantes zu erfassen und nicht 0815 gleich und gleich gesellt sich gern.
Mega interessant, dass du uns da Einblicke gegeben hast. Wie viel Bewerbung kriegst du denn so durchschnittlich initiativ jetzt bei dir im Verein?
Pro Tag würde ich sagen, eine im Schnitt.
Okay, das ist dann aufs Jahr gerechnet natürlich doch schon eine Masse, wo du dich dann entscheiden musst, wen du vielleicht mal dann dazu nimmst.
Ja, absolut. Manchmal hat man ja auch gar keinen Bedarf. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin für Kontinuität und gegen Fluktuation. Was bedeutet, wenn ich nicht tatsächlich das Gefühl hätte, ich müsste eine Änderung auf einer Position vornehmen. Und damit meine ich nicht, dass ein Stelleninhaber im Nachwuchsleistungszentrum eine andere Stelle bekommt, sondern dass ich jemanden entlasse. Da muss schon viel zusammenkommen. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch Nachwuchsleistungszentrums Fußball, klar, es ist die Anbindung an einen Profiverein oder man ist in einem Profiverein drin, weil man gehört vielleicht mit einem Teil des Nachwuchsleistungszentrums zur Kapitalgesellschaft. Viele Vereine sind ja in einer Kapitalgesellschaft organisiert oder der Spielbetrieb zumindest. Dann glaube ich trotzdem, dass das nicht der richtige Zugang ist, diese Profimechanismen auch in den Nachwuchsbereich reinzuschalten, sondern für mich ist Kontinuität ein Qualitätsmerkmal.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal über die Trainerkompetenzen sprechen. Du hast ja was ganz Spannendes gesagt mit den sozialen und den Führungskompetenzen, dass das vermischt und dass wir ja als Trainer unterstützen sollen, Eltern, Spieler und so weiter. Wenn du jetzt ein Gespräch führst, wie kannst du das rauskitzeln aus dem Gespräch, dass du da schon merkst, okay, die Fähigkeit ist vorhanden?
Das ist sehr, sehr schwer. Zunächst mal ist es sehr, sehr schwer dadurch, dass man ja anfänglich immer davon ausgeht, es gilt die Unschuldsvermutung. Jeder antwortet offen und ehrlich, so wie er es gerade empfindet, antwortet aus dem Bauch heraus, antwortet zügig, macht sich keine Gedanken und ist dadurch authentisch. Haben wir aber manchmal nicht, sondern manchmal haben wir tatsächlich, dass versucht wird, Antworten nach sozialer Erwünschtheit zu liefern. Und dann sind es wahrscheinlich sich wiederholende ähnliche Kreuzfragen, um zu gucken, ob jemand in seinem Antwortverhalten stringent ist oder nicht. Ja, man kann nicht einmal an einer Stelle Argument A für eine Situation verwenden und in der gleichen Situation mit einer Folgefrage 3 Runden später Argument B anbringen, weil man würde damit sein Argument A aufheben oder es würden dann für die gleiche Sachlage 2 Argumente im Raum stehen und das wäre ein Anhaltspunkt dafür, ob jemand eher opportunistisch veranlagt ist, sich wie eine Fahne im Wind dreht, immer nach dem, was vielleicht gerade die richtige Antwort sein könnte. Und da sind wir aber im Konjunktiv unterwegs. Und an diesen Punkten bin ich dann auch nur noch im Konjunktiv unterwegs und sage, das könnte der richtige Mitarbeiter sein, könnte aber auch eben nicht der richtige Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin sein.
Glaubst du, es macht Sinn, Trainer vorher auch zu beobachten? Also, dass man vielleicht mal rausfährt und sich mal ein Training vielleicht geheim anguckt. Wie geht er eigentlich mit den Spielern, Spielerinnen um? Wie verhält er sich an der Seitenlinie, wenn vielleicht ein wichtiges Spiel ist, wenn normaler Ligabetrieb ist? Also, dass man da auch eine Beobachtungsphase reinbringt nach so einer Bewerbung?
Ich würde noch viel, viel weiter gehen. Also Trainingseinheiten, Spiele zu beobachten, das ist Standard für mich und unabdingbar. Möglicherweise kriegt man sogar Arbeitsproben im Rahmen so eines Bewerbungsprozesses. Aber ich würde mir immer auch Pressekonferenzen, Medienberichte, Google-Check, Social Media, die Dinge, die würde ich mir alle ansehen, um auch tatsächlich eine Selbstschutzfunktion A für sich selber und B auch für den Verein und das NLZ einzunehmen, dass man diesbezüglich keinen handwerklichen Fehler gemacht hat. Weil machen wir uns nichts vor. Also allein die digitalen Medien sorgen ja dafür, dass Dinge nicht verschwinden, sondern zugreifbar bleiben, auch über viele, viele Zeiträume hinweg, so dass Fehltritte viel, viel offenbarer gemacht werden und man garantiert irgendwie was finden könnte. Und wir erleben das ja auch im Hochleistungs-, im Spitzen-, im Top-Manager-Bereich in Deutschland, dass solche Dinge passieren. Ich nehme jetzt mal, ich schätze ihn sehr, aufgrund seiner Art und Weise zu arbeiten, Max Eberl, Borussia Mönchengladbach, Rasenballsport Leipzig. Die Dinge, die er in seiner Position als Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach über Rasenballsport Leipzig gesagt hat, hätten ihn in meinen Augen eigentlich für eine Tätigkeit dort disqualifiziert. Der Fußball ist da relativ scheinheilig unterwegs, ne? Es geht auch um viele Millionen. Aber das, was er dort geäußert hat, stellen wir uns mal den umgekehrten Weg vor, von einem Nicht-Traditionsverein, Rasenballsport zu Borussia Mönchengladbach, wenn das umgekehrt gewesen wäre. Da bin ich nicht sicher, ob die Partner, Sponsoren, Fans, Medien, die Mitglieder, die Basis, ob die so einen Transfer mitgemacht hätten oder nicht. Und das Internet vergisst nicht.
Erst bei Jugendtrainern meistens ja noch etwas schwieriger, vielleicht was zu finden. Ne, wenn ich jetzt einen U12-Trainer einstellen möchte, dort im Internet große Berichte zu finden. Wobei es gibt ja auch jetzt FuPa und so weiter, wo man dann auch relativ gut sich informieren kann. Was ich bei Trainern auch ganz spannend finde, ist, sie brauchen ja auch eine gewisse Talenteinschätzung und Bewertung von Spielern und Spielerinnen. Da würde mich mal interessieren, wie ist das bei euch im NLZ? Haben die Trainer großen Einfluss auf die Entscheidung, ob die Spieler eine Stufe weiterkommen, weil das wäre natürlich auch ein Einstellungskriterium. Kann dieser Trainer oder Trainerin Talent bewerten und erkennen? Oder ist es eher zentral gesteuert, dass sie zwar eine Bewertung abgeben, aber dass dann doch am Ende die Führungskraft darüber entscheidet?
Ersteres. Die Trainer haben ein ganz großes Mitspracherecht. Nicht nur die Trainer, sondern das gesamte Trainerteam. Und das betrifft, wenn man so eine Mannschaft hat, von, sagen wir mal, zur U15, zur U16, sowohl das U15-Trainerteam als auch das U16-Trainerteam, als auch die Scouting-Abteilung, als auch die NLZ-Leitungsebene. Das heißt, da sind mehrere Personen involviert, um Sichtweisen zu kalibrieren, um Unterschiede zu diskutieren, um Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Standpunkte zu verbalisieren. Und auch das vor dem Hintergrund, dass man keinen handwerklichen Fehler machen möchte. Wenn eine Person entscheidet, dann hat vielleicht eine Person diese Expertenmacht oder auch legitime Macht, das vielleicht tun zu können, wie jetzt ein NLZ-Leiter oder ein sportlicher Leiter. Aber das schützt einen nicht vor einer Fehlentscheidung. Und vor dem Hintergrund öffnen wir eher den Blick und holen jede Sichtweise ein, um sie dann zu kalibrieren und dann eine Konsensentscheidung herbeizuführen. Das heißt, die Trainer sind ja nicht nur geduldet, sondern sie sind aktiv eingebunden und das ist auch die Erwartungshaltung.
Habt ihr für euch im Verein so eine gemeinsame Spielphilosophie oder was für Spielertypen ihr am Ende haben wollt? Weil das natürlich dann auch entscheidend ist für die Talentbewertung. Weil bei mir, also meine Beobachtung ist, dass bei manchen Clubs eher nach den Präferenzen der einzelnen Trainer entschieden wird, wer die nächste Stufe schafft. Also was für ein Spielziel dieser Trainer gerne hat. Und wenn der Spieler halt nicht reinpasst, dann ist halt auf dieser Stufe Schluss, obwohl es vielleicht auf lange Sicht gut wäre, diesen Spieler zu behalten, weil wir vielleicht in der ersten Mannschaft dort in 2, 3 Jahren eine vakante Position haben.
Ja, ist tatsächlich ein ganz interessantes, spannendes Thema. Ich fange mal am Anfang an. Thema Spielphilosophie. Wir haben keine einheitliche Spielphilosophie, bedeutet keine einheitlichen Systeme, die wir über 7er, 9er, 11er Feld gespannt haben, an denen sich alle auch Trainer orientieren müssen, sondern wir haben eher bunter Blumenstrauß. Das heißt, jedes Trainerteam gibt jedem Jahr dem Spieler bestimmte Elemente mit, um möglichst Vielfalt auszubilden. Genauso wie ich gesagt habe, dass uns Vielfalt weiterbringt im Vergleich zur Monokultur. Und das hat natürlich auch dann, insbesondere wenn es in den Leistungs- und Übergangsbereich geht, bestimmte Implikationen, weil wir im Top-Talente-Bereich gar nicht hingehen und sagen, 1, 2, 3, ihr seid es und wir fördern euch bis zum Äußersten, sondern jeder Spieler hat in U19, U21 die Möglichkeit, sich ins Profitrainerteam zu spielen, an Trainingslagern teilzunehmen, wenn das Trainerteam diese Spieler ruft, in Anführungsstrichen, und dann, wenn sich eine Chance auftut, diese Chance zu nutzen oder es zu lassen. Das heißt, wir behandeln alle Spieler gleich, unabhängig der Position, unabhängig des Alters in U19 und U21 und auch unabhängig von etwaigen Gehältern oder Ähnlichem. Das heißt, nicht die, die am meisten verdienen, sind auch die, die immer oben mit dabei sind. Und das halte ich für absolut gewinnbringend, weil so auf der einen Seite eine friedliche Kooperanz besteht, als auch, dass wir eine geile Konkurrenzsituation geschaffen haben. Und es kommt am Ende nicht darauf an, wie alt ein Spieler ist, sondern wie leistungsfähig er ist.
Bist du denn frei von den Beratermechanismen, die es so gibt in dem Bereich U19 und dann Übergang, dass man sagt, garantierte Einsätze in der ersten Mannschaft, also für Trainingseinheiten oder der darf damit ins Trainingslager, seid ihr davon losgelöst?
Vollständig. Es gibt keine schriftliche Vereinbarung eines Spielers, dass er so und so häufig an den und den Tagen bei den Profis im Training ist, so und so viele Einsätze bekommt, so und so häufig mit ins Trainingslager fährt. Das ist eine Grundsatzhaltung, die wir haben, die ich auch habe. Und wir haben das nicht und ich werde das auch in Zukunft nicht machen.
Ja, das ist auf jeden Fall die fairste Lösung für alle, ne? Und man hat ja auch manchmal Spieler, die entwickeln sich in der U19 auf einmal überragend und dann hat man vielleicht Zwänge, dass man 3, 4 Spieler immer nach oben schiebt und dann sind die Plätze blockiert, vielleicht, dass man da dann nicht mehr so richtig gut handeln kann, wie man es vielleicht gerne machen würde.
Absolut, teile ich absolut die Sichtweise.
Wenn wir jetzt nochmal über Kompetenzen sprechen, hast du noch Kompetenzen, wo du sagst, die sind dir wichtig für Trainer, wenn sie jetzt sagen, ich möchte gerne im NLZ arbeiten?
Ja, ich denke, dass die Art und Weise der Vermittlung eine total entscheidende Rolle spielt, weil oftmals unterscheiden sich die Trainer gar nicht so doll hinsichtlich ihrer Fachkompetenz und manchmal unterscheiden die sich auch gar nicht so sehr in der Art und Weise der Führung, weil man hat ja teilweise auch Jahrgangsspezialisten, von denen man weiß, boah, die sind im Grundlagenbereich oder Aufbaubereich total gut aufgehoben. Aber die Art und Weise der Vermittlung, die ist super, super wichtig und auch super, super entscheidend. Und da geht es nicht nur um Vermittlung an die Spieler, es geht um Vermittlung auch an die gesamte Mannschaft. Es geht vor allen Dingen auch die Vermittlung von Informationen, wichtigen Dingen an Eltern und teilweise Berater, so ab Aufbaubereich aufwärts. Aber die Art und Weise der Vermittlung, die ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, weil sie am Ende darüber Aussagekraft hat, ob Spieler in der Lage sind, Informationen, hilfreiche Tipps, Ratschläge, Kniffe, alle Aspekte des technisch-taktischen Bereichs zu kanalisieren, für sich aufzunehmen, zu akzeptieren, zu respektieren und vielleicht auch gewinnbringend für sich einzusetzen. Deswegen sage ich, für so einen Trainer im Nachwuchsleistungszentrum ist die Art und Weise der Vermittlung sehr, sehr wichtig. Es ist vielleicht nicht die entscheidende Kompetenz oder die entscheidendste Kompetenz, aber es ist sehr, sehr wichtig.
Kontrollierst du auch die Art und Weise, wie vermittelt wird? Also beobachtest du das oder macht ihr vielleicht ja, Feedbackgespräche mit den Spielern und Spielerinnen oder habt ihr da irgendwelche Mechanismen, um das vielleicht auch greifbar zu machen?
Wir haben ja grundlegend Feedbacks und Trainerbewertungsrunden, in denen wir auf solche Dinge eingehen können. Bei uns jetzt auf der sportlichen Leitungsebene, wir haben noch einen sportlichen Leiter für den Altersbereich U16 abwärts als Bereichsleiter. Und da haben wir schon den Anspruch, jede Woche mindestens eine Mannschaft in diesem Altersbereich im Training zu sehen und regelmäßig dann auch in den Spielen. Bei mir ist das eher bei U17 und U19, U21 der Fall, aufgrund dieser Unterscheidungen und der Bereichsleitung. Aber grundlegend sehen wir sowohl Trainingseinheiten als auch Spiele und wir sind regelmäßig auch in Spielergesprächen, Elterngesprächen mit dabei, einfach um auch zu hören, wie die Art und Weise der Vermittlung und dann natürlich auch die Art und Weise des Austauschs generell der Umgang ist. Und dann haben wir auch adäquate Bewertungsmechanismen, die man dann im gemeinsamen Austausch zu Rate ziehen kann. Und damit sind die Trainerinnen und Trainer, glaube ich, auch total fein und erkennen, dass wir auf der einen Seite subjektive Wahrnehmung haben, aber objektive Mechanismen. Und diese Kombination ist total gut und gewinnbringend, auch zielführend, weil dann die Dinge nicht nur aus dem Bauch heraus sind. Es sind nicht nur Emotionen, es sind nicht nur Gefühle, sondern wir versuchen, das Ganze schon objektivierbar zu machen, gut messbar zu machen. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, weil es sonst ja schwerfällt, die Kolleginnen und Kollegen von seinen Sichtweisen zu überzeugen oder von Notwendigkeiten zu überzeugen, wenn alles immer nur auf der Glaubens-, Meinungs-, Standpunktebene passiert, weil dann ist vielleicht manchmal der kleinste gemeinsame Nenner oder Konsens der, dass man unterschiedliche Sichtweisen hat, unterschiedliche Standpunkte und dass man das für den Moment akzeptiert und Punkt. Und dann ist die Diskussion aber auch beendet und das bringt einen ja an der Stelle dann aber nicht weiter.
Wenn du jetzt gemerkt hast, okay, bei Trainerteam XY besteht vielleicht Bedarf, was die Art der Vermittlung angeht oder vielleicht etwas in der Fachkompetenz, bietet ihr innerhalb des Vereins auch Fortbildungen an oder macht ihr gezielt vielleicht, wenn bei dem einen eine Baustelle ist, gezielt ein Coaching nur für ihn, jetzt für die Einzelperson oder ist es immer für die ganze Trainerschaft?
Nee, natürlich bieten wir das auch an. Wir haben ja unterstützende Mechanismen im Pädagogik- und Sportpsychologiebereich. Das ist die eine Seite, wenn man sagt, im Bereich der Unterstützung. Aber auch auf der sportlichen Ebene haben wir ja durch den Bereich Trainerentwicklung mittlerweile institutionalisiert einen Mechanismus geschaffen, wo Trainer genau in diesem Bereich andocken können, weil eine Frage zur Fachkompetenz oder eine Fachkompetenzthematik, die wird eher weniger von Sportpsychologie und Pädagogik bearbeitet, wohingegen Atmosphäre, Umgang, Art und Weise der Kommunikation schon im sportpsychologischen oder pädagogischen Bereich liegen könnte, nicht muss, aber könnte. Und dann ist es manchmal so eine, ja, Gusto-Frage, ob das vielleicht eher in diesen Bereich fällt oder in den anderen. Aber Unterstützungsmechanismen generell, die bieten wir natürlich, weil es ist überhaupt nicht in unserem Interesse, dass jemand keine Unterstützung bekommt und einfach laufen gelassen wird, um am Ende zu sagen, ja, hast du selber gemerkt, das war aber schlecht.
Dann kommen wir auch zu meiner letzten Frage. Was sind die Ziele und Wünsche für dich persönlich für die nächsten Monate und Jahre?
Ich bin da relativ emotionslos. Natürlich habe ich Träume und Ziele, die habe ich aber auch schon viele Jahre und die sind aber nicht so, dass ich sage, ich träume von einer Karriere als Bundesliga-Trainer oder als Cheftrainer in der ersten und zweiten Bundesliga, ganz im Gegenteil, sondern ich denke, dass ich auf so einer Position sportlicher Leiter und Leiter Leistungszentrum total gut aufgehoben bin, weil sich die Erfordernisse, so eine Nachwuchsabteilung zu leiten und zu entwickeln, sich mit der Expertise, die ich über die vergangenen 10, 15 Jahre aufgebaut habe, am meisten deckt. Und das bedeutet, den Mehrwert für so ein Nachwuchsleistungszentrum, den habe ich wahrscheinlich auf genau dieser Position, auf der ich jetzt gerade bin. Nichtsdestoweniger ist es, glaube ich, total selbsterklärend. Der Fußball ist unheimlich schnelllebig und dynamisch geworden, im Profibereich sowieso, aber mittlerweile auch in den Nachwuchsleistungszentren in Deutschland und oder auch Europa. Und deswegen kann ich jetzt noch gar nicht sagen, was in 2, 3, 4, 5 Jahren ist. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. Natürlich ist das auch immer eine Frage, wie dieses Setting sich zusammensetzt. Dadurch, dass sich bestimmte Dinge ja auch wellenartig bewegen und man manchmal eher in Richtung Karriere denkt und manchmal eher in Richtung Familie. Ich möchte mir nur einfach nicht vorschreiben lassen, dass nur weil ich Familie habe, meine Ambitionen und Visionen für meine eigene Karriere, dass ich die hinten anstellen muss, weil ich mich für Familie entschieden habe. Sondern ich denke, das ist kombinierbar und trete da jetzt gerade auch einen ganz guten Beweis dafür an, dass das der Fall ist. Meine Frau ist zum Beispiel 6 Tage die Woche mit unseren 4 Kindern allein daheim. Ich bin in Ingolstadt und das funktioniert trotzdem und andere haben das auch geschafft. Und vor dem Hintergrund bleiben meine Ziele genauso ambitioniert, als wenn ich keine Kinder hätte. Das, glaube ich, lässt sich abschließend so sagen. Ja, denn ehrgeizig und mit Zielen ausgestattet bin ich schon.
Dann herzlichen Dank für die super interessanten Einblicke. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir über Trainerkompetenzen zu sprechen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Dann sind wir raus. Tschüss.
Tschüss, Dankeschön.